Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. So, Andreas, wir sind wieder live und ich habe dir ein wunderschönes Thema mitgebracht. Aber ich lasse dich kurz vorher nochmal zu Wort kommen. Hallo, Andreas.
Hallo, Markus. Und auch heute sage ich wieder, ich lasse mich gerne überraschen. Ich freue mich, dich zu sehen. Die anderen können dich ja nur hören und mich dann auch. Aber ich bin wirklich auch heute wirklich mal interessiert, was du mir denn mitgebracht hast. Magst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, und zwar habe ich gefühlt in der letzten Zeit mehr die Gespräche zu dem Thema, dass wir mit dem BI und bei uns im Zusammenhang auch immer mit dem ERP-System in die SaaS gehen möchten. Und genau da würde ich ganz gerne mit dir ansetzen und mal diskutieren, was man denn so beachten muss. Weil ich meine, der ein oder andere hat schon ein ERP-System, aber es ist einfach nicht SaaS-fähig. Also ich komme damit nicht in eine Cloud, ohne ein einfaches Lift and Shift zu machen, mit dem man ja meistens keine Vorzüge der Cloud so richtig nimmt, sondern eher Probleme hat, weil die einzelnen Komponenten in der Cloud gefühlt teurer sind. Und ja, ich habe auch gehört, zum Beispiel im Nebenfeld von Click, das einfache Click ist mittlerweile abgekündigt. Die Kunden müssen sich überlegen, nach ClickSense zu migrieren und überlegen sich auch da, vielleicht mache ich auch in dem Rahmen den Wechsel Richtung Power BI. Und ich glaube, wir haben es auch an ein oder anderen Talk schon mal besprochen, der multidimensionale Cube, den ich vielleicht in meiner On-Premise-Welt aufgebaut habe, entspricht auch nicht dem, was das tabulare Modell ist, was ich erst in der Cloud bekommen kann. In der Cloud gibt es keine multidimensionale Lösung. Und genau über diese Probleme und Ansätze, wie würdest du dein Projekt in die Cloud geben? Was hast du da an Erfahrung gemacht? Damit möchte ich mit dir heute sprechen. Ich gebe dir den Ball.
Ich danke dir für den Ball. Ich muss gestehen, das könnte eine längere Folge werden oder wir müssen sie schneiden oder wir begrenzen uns auf nur bestimmte Themen. Denn auch hier gilt wie immer, wenn der Kunde genau sagen kann, was er wünscht und wie er sich die Zukunft vorstellt und nicht nur sagt, ich möchte in die Wolke, dann gehe ich jede Reise mit. Und ich habe das gerade gestern, wie es der Zufall will, wieder mal mit einem Kollegen gehabt. Wenn das Anforderungsmanagement des Kundens an das, was er sich vorstellt, gut ausformuliert ist und nicht nur nicht existent, sondern es ist vorhanden, dann ist ein Projekt wirklich auch eine gute Basis. Und auch heute hatte ich wieder ein Kundengespräch dazu und habe gesagt, was haben Sie denn für eine Lösung? Ja, ich glaube, wir sind in der Cloud. Ja, aber wie können wir das denn klären? Und tatsächlich war das gar nicht so leicht, denn auch hier, Markus, fängt das ja schon damit an, ist es eine echte Cloud, ist es nur eine virtuelle Maschine, die woanders gehostet wird, da fängt das Spiel schon an und ganz viele wählen dann den Weg, ja, nee, die Daten, die bleiben bei uns und dann geht's schon los. Wenn du jetzt sagst, auch Click geht langsam in die Richtung, alles Richtung Cloud Services und ähnliches und bei Power BI ist es ja auch schon so ein Thema, um nicht zu sagen, das war schon immer, ist die Frage natürlich als allererstes und damit komme ich mit den Sätzen von Katrin. Wie sieht denn Ihre Governance aus? Darf jeder die Daten haben? Wer darf auf die Daten zugehen? Ich weiß, wir haben auch Kunden, die sagen, in meine Cloud-Instanzen kommen Sie nur, wenn Sie einen Whitelist haben. Und da fängt schon die Projektarbeit an. Ich weiß nicht, wie das bei dir zu Hause ist, aber ich habe nicht so viele Kollegen, die eine feste IP-Adresse haben. Soll heißen, sie kriegen jedes Mal eine neue. Ich weiß, mit solchen Kleinigkeiten fängt schon das ganze Drama an. Ich habe das große Glück, ich habe eine feste IP, aber ich glaube, vielen von unseren Beratern wird das nicht so gehen und schon gar nicht, wenn du mobilitätsmäßig unterwegs bist und dort arbeitest. Ich weiß nicht, wie man das mit solchen Themen klären soll, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist zuallererst zu klären, wie soll die Infrastruktur zukünftig aussehen und bitte nicht nur das Excel in die Cloud schieben, weil ansonsten, es muss mehr kommen. Du lachst schon, Markus, aber es ist tatsächlich, ich glaube, die Vorarbeit, um das zu machen, um nicht nur ein einfaches Lift und Shift zu machen, die ist schon sehr wichtig. Und da fängt man immer bei dem Wichtigsten an, wie sieht die Anforderung aus? Und ich sage dir dann, was wir dann für eine Architektur empfehlen, mit all den Vorteilen, die man in der Cloud haben kann. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Jetzt hast du bestimmt ganz viele Bausteine gesehen und gehört. Ich bin gespannt, Was sagst du denn dazu?
Ja, genau, weil du hast schon angesprochen mit der Zeit. Ich habe auch überlegt, wir überziehen in letzter Zeit ziemlich viel. Wir hatten uns mal irgendwie so eine halbe Stunde als Ziel gesetzt. Wir werden es versuchen, diese Folge mal wieder kürzer zu halten, müssen dann vielleicht aber das Thema nochmal neu andenken. Was du noch gebracht hast und was ich auch mal aufgreifen möchte, ist eben dieses Power BI. Das ist ja da auch eine im Prinzip On-Premise-Lösung gibt, die ich immer wieder vergesse, dieser Power BI Berichtsserver, und es das tatsächlich auch Kunden gibt, die in der Cloud gegangen sind und den Power BI Berichtsserver auf einer VM hosten und bereitstellen. Da, ja, ich kann es schon sehen. Der Punkt ist aber an dieser Stelle, der ja auch wieder interessant ist, wenn ich diesen Weg in die Cloud gehe, in eine SaaS-Umgebung, in dem diese Iterationen der Releases sehr, sehr schnell sind, gibt's ja auch irgendwie gefühlt keinen Weg mehr zurück. Also, wo möchtest du, wenn du sagst, die Cloud-Umgebung stellt mir nicht das an Leistung zur Verfügung, was ich selber besser managen kann on-premise, wo ich gezielter bestimmte Komponenten eingreifen kann und adjustieren kann, so dass sie eben die Leistung bringen, die ich benötige. Der Weg zurück ist ja noch unheimlich schwer, weil man ja teilweise bestimmte Komponenten gar nicht on-premise bekommt, wenn man die teilweise eingesetzt hat. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Hast du auch schon mal ein Projekt zurückgeholt aus der Cloud wieder on-prem?
Also ich glaube, zurückgeholt nicht. Also ich weiß von anderen Partnern, die wir kennen, die haben vielleicht auch mal ein Projekt zurückgedreht, weil der Kunde sich das dann doch anders vorgestellt hat. Insofern immer schwierig. Worauf ich eigentlich eher hingehen würde, ist, man muss sich wirklich vorher, und da bin ich wieder bei dem Punkt, man muss sich das wirklich gut überlegen, wo man hin will als Reise. Ja, und das Zurück fällt mir insofern schwer, weil wenn du es dir vorher gut überlegt hast, dann ist der Weg in die Cloud ja schon fast vorgezeichnet, weil du weißt, es ist wie mit den Elektroautos. Man bewegt einen durch gewisse Maßnahmen ja nur noch in diese Richtung hin. Und alle Anbieter gehen dazu über, dass sie genau das machen, dass sie dir eigentlich möglichst diesen Cloud-Services versuchen anzubieten. Und wenn du das, wie du es eben ansprachst mit dem Power BI Report Server, der ist ja nie so aktuell wie unser aktuelles Power BI. Also da fehlt immer irgendein Feature. Und ich habe einen Kunden, der überlegt seit 2 Jahren, mit Händen und Füßen ganz vorsichtig sich Richtung Cloud zu bewegen. Aber bis jetzt ist alles on-premise. Auch Power BI und diese ganzen Features, die immer fehlen, die dann vielleicht später nachkommen und die komischerweise immer gerade dann, wenn er was fragt, braucht. Das hat ihn jetzt dazu bewogen, für dieses Jahr zu sagen, wir gehen, wenn wir gewisse Dinge schaffen, in die Cloud. Und die haben sich Zeit genommen, 1 Jahr. Und Markus, welcher Kunde, gerade die Mittelständler, hat denn so viel Zeit und auch Man- und Frau-Power, um das in dieser Form leisten zu können? Also musst du ja schon ein Beratungsunternehmen haben, was dich dabei so beraten kann, dass du sagen kannst, so, das sind die Vorteile, das sind die Sachen, die du nicht mehr hast. Und wenn du hier bleibst, also ich bleib mal zu Hause in meiner On-Premise-Welt, das ist das, was du in Zukunft nicht haben wirst. Oder es gibt ja auch Vorteile. Die Frage ist halt immer nur, was machst du? Und du sprachst das auch mit dem OLAP-System an, wie man das ja noch von früher kennt. Nur weil die nicht weiterentwickelt werden, heißt ja nicht, dass die schlecht sind. Die fahren ja immer noch. Das Modell rostet nicht wie ein Auto, es fährt, es macht das, was es machen soll. Und gewisse Dinge sind dort auch heute noch so cool, das wirst du ja in anderen Plattformen nie bekommen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass man zwar sagt, es kommen neue Sachen, aber das ist wie mit neuen Geräten rausbringen. Irgendwie hat man manchmal das Gefühl, ist cool, ist neu, es glänzt anders, hat eine andere Farbe, aber irgendwie ein Feature haben sie doch weggelassen. Und ja, das hat nie einer gebraucht, aber genau du warst derjenige, der das immer eingesetzt hat. Da frage ich mich ja immer, stimmt das, dass das keiner gebraucht hat? Oder wollen die mir nur sagen, ja, lass das weg und du musst jetzt wechseln? Markus, das wirkt immer so ein bisschen, auch diese ganzen Richtung Abo-Modelle, das machen ja alle. Ich verstehe das, habe auch das Gefühl, das funktioniert größtenteils richtig gut. Und gerade unser Lieblingsanbieter hat das eigentlich auch, was die Release-Zyklen zu Power BI und so angeht und SQL-Server und alles, hat das ganz gut im Griff. Und es macht einen sehr guten Eindruck. Einziges Problem ist halt immer, wenn du dir dann die Preistabellen anguckst, da brauchst du schon fast jedes Mal einen Experten, um zu verstehen, was hatte ich vorher und was bedeutet das jetzt? Und diese kleinen Waschzettel, die dann dabei sind, was ist eigentlich drin und was nicht? Macht das wirklich, da brauchst du schon Experten. Markus, habe ich das falsch wiedergegeben oder siehst du das ähnlich?
Nee, sehe ich ähnlich, weil dieses Cloud-Angebot, es lässt sich eben nicht genau vergleichen. Und das ist ja das, was ich auch meinte mit deren Einstellungen. Wie gesagt, wir können zum Beispiel beim Power BI Berichtsserver gucken. Es ermöglicht mir ja auch, da PBX-Dateien hochzuladen und innerhalb des Report-Servers wiederzugeben. Aber gleichzeitig habe ich ja im Hintergrund auch schon wieder einen vollwertigen Analyse-Services und einen SQL-Service. Also vielleicht arbeite ich da ja auch schon ganz anders und deploye das Modell direkt in die Analyse-Services, damit sie immer verfügbar sind und baue auf dem Berichtsserver nur noch die Berichte, die auf das zugrunde liegende Datenmodell zugreifen. Jetzt gehe ich Richtung Cloud und merke eben schon, dass ich vielleicht irgendwelche Speicherbegrenzungen habe, dass ich irgendwelche Features habe, die ich in der Cloud eben nicht mehr so granular ansprechen kann und habe da das entsprechende Problem. Und auf dem Weg zurück wäre es wiederum so, das Release innerhalb der Cloud ist so viel, viel weiter, dass bestimmte Funktionalitäten, die ich vielleicht vor ein paar Monaten angefangen habe einzusetzen, sie wieder on-premise nicht finde. Bei den multidimensionalen Sachen bin ich auch bei dir. Das ist State-of-the-Art-Technologie, würde ich behaupten. Aber sie ist eben nicht Cloud-ready. Und wenn ich jetzt eben in einem Unternehmen komme oder gehe, wo das eingesetzt wird und das ganze Unternehmen sagt mir, ich sag mal, BI ist manchmal auch nur erstmal ein Nebenprodukt. Ich möchte mit meinem ERP-System in die Cloud gehen oder ich gehe in der Gesamtvision dahin, dass ich mit meinem Unternehmen in die Cloud geben möchte. Ich möchte das Ganze als Software as a Service betreiben, weil ich damit besser skalieren kann meinen Bedarf. Ich muss nicht immer eine große Rechenleistung vorhalten, aber wir müssen weiterhin auch reportingfähig bleiben. Das bedeutet, ich muss irgendwie klären, wie ich eigentlich wieder an die Daten drankomme. Und die Gesamtvision ist einfach komplett in die Cloud zu gehen. Und ich möchte eigentlich Software as a Service haben. Ich möchte mich nicht um die Integration und Infrastruktur kümmern, sondern ich möchte einzelne Softwarekomponenten haben, die miteinander verknüpft werden. Und das bedeutet ja, dass ich das bestehende System zumindest sichten möchte, gucken, wie viel ich davon adaptieren kann. Meinetwegen in der Logik, in der Struktur, wie es aufgebaut wurde. Ich muss auch irgendwie schauen, ob ich bestimmte alte Zöpfe abschneiden kann, weil auch da machen wir uns nicht vor. Es wird immer aufgebaut, aber rückgebaut wird relativ selten, solange es kein Geld frisst oder so. Das ist ja auch das, was die meisten Leute unterschätzen, dass Rückbau selber ja auch Geld kostet. Und deswegen sagen sie immer, ach, vielleicht brauchen wir es nochmal, lass mal weiterlaufen, solange es jetzt eben nicht meine Performance negativ beeinflusst oder merklich negativ beeinflusst, kann es weiter bestehen bleiben. Und so merken wir, dass alleine dieser Weg Richtung SaaS uns doch erstmal wieder dahin bringt, dass wir uns mit dem beschäftigen müssen, was haben wir eigentlich gerade im Unternehmen, was nutzen wir und wie kann ich eigentlich den Weg bestreiten, um eine adäquate, wir werden nie eine 100% Adaption wieder in der Cloud zur Verfügung zu bekommen. Und das ist so die, im Prinzip diese interessante Bandbreite, die ich ja auch mit dir besprechen möchte, weil ihr habt ja nochmal wieder ganz andere Herausforderungen, weil ihr ja auch ein ganz anderes Themenfeld bedient. Ihr habt ja auch eure Planungstools dabei und so weiter, die auch, ich weiß nicht, wie sieht's da aus, Andreas? Habt ihr da auch schon den Weg in die Cloud als SaaS?
Es ist tatsächlich so, dass wir zumindest von unseren Kollegen aus der CPM-Mannschaft, die gibt es auch schon in der Cloud, die Lösung, die ist auch wirklich gut. Selbst in der SAP-Cloud kann das Planungswerkzeug eingesetzt werden und das ist richtig gut, habe ich mir sagen lassen. Also die Kollegen sind begeistert. Allerdings ist es auch dort so, je mehr du in die Cloud gehst, und so macht es halt der Anbieter, schirmt er das natürlich von außen ab. Das heißt, du kommst eigentlich nur noch über die Applikationsoberfläche auch wirklich an diese Daten ran. Und wenn du dich nicht an diese Schnittstelle hältst oder die offene REST-API, die sie noch anbieten, keine Chance. Du kannst da nicht mehr ein ganz normales SQL-Statement mal eben schreiben und sagen, ach komm, lass mal sehen, wie sah das noch aus. Diesen Freiheitsgrad bist du dann quasi los und das muss den Leuten erstmal klar sein, dass das so ist. Und um nochmal zu deinem Thema zu kommen, was das Thema Datenzöpfe mal abschneiden. Das Erste, was man, glaube ich, lernt, ist, vorher hast du das Blech stehen gehabt und hast gesagt, ach komm, die drei Tabellen, die 17 Spalten, die du eigentlich gar nicht benutzt, ich nehme sie trotzdem erstmal mit, weil Blech ist bezahlt, wird dadurch nicht teurer. Und in der Cloud ist das anders. In der Cloud verbrauchst du den Speicher. Und ich habe auch gerade vor einigen Wochen wieder einen Kunden gehabt, der hat gesagt, na, das muss da noch ins Modell mit rein. Und was soll ich dir sagen? Das Modell war dann an einer Größe angekommen, wo du dann wechselst von dem Pro zu Premium. Und diese Brücke, das ist so wie früher bei dem SQL-Server. Reicht der Standard aus oder brauchst du Enterprise? Ist in der Cloud ähnlich, nur du kannst hier nicht so ein bisschen mal so entscheiden, sondern du musst dann diesen Weg mitgehen. Oder du musst den Zopf schneiden. Und ich weiß nicht, also wenn das allen Menschen draußen klar wird, neben der Governance, neben der Architektur, was brauche ich alles, wer hat Zugriffsrechte, das, was man, da die Daten ja auch wirklich in der Cloud sind und du dem Treuhänder auch vertraust. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo dann der Anbieter mit der Telekom zusammen gesagt hat, oh, wir bieten dir die Cloud an, aber sie ist ja so sicher, weil die Telekom das macht. Das war in Deutschland zu Anfang ein echt großes Gespräch und das Vertrauen in die Cloud, das musste ja erstmal hergestellt werden, dass die Leute dem trauen, weil der Server steht nicht mehr in deinem Haus. Also ein anderer kümmert sich darum, dass der sicher ist. Dieses Vertrauen hat auch sehr lange gedauert, das bei den Menschen in Deutschland mit reinzubringen, fand ich. Und ich bin froh, dass das mittlerweile so ist. Und die Freiheitsgrade, Markus, finde ich ja wirklich cool, wenn ich dann als in Portal gehe und mal schnell irgendeinen Server hochfahren kann, um was zu testen, fahre ihn wieder runter, bleche es wieder aus sozusagen. Ich bezahle es gar nicht mehr. Das war ja, oder in der Vergangenheit war das ein anderer Weg. Aber was du auch ansprachst, diese neuen Technologien und sei es, du benutzt dann, also ich sag mal ein paar Begriffe, Dremio, Databricks und was es da alles gibt, die ermöglichen dir ja ganz andere Möglichkeiten bezüglich der Aufbereitung von Daten und Intelligenz. Also ich habe einen Kollegen, der hat dann kleine Module gebaut, die du dann nur noch anstecken kannst. Sagst, ah, für die Spalte brauche ich das, dann muss noch eine Bereinigung rein, die Daten müssen glatt gezogen werden und am besten vielleicht noch splitten oder irgendwas. All solche Dinge, die kannst du in dieser Modulbauweise reinsetzen. Dafür musst du aber jemanden haben, der dir das auch erklären kann, was da passiert. Denn diese Services, alle wie sie da sind, das ist ja keine Freeware, sondern du zahlst für jeden Baustein. Das ist wie das Soundsystem im Auto. Weißt du, wenn dir der Standard reicht, ist gut, willst du was anderes, musst du natürlich etwas drauflegen. Außer, dass es beim Auto bis heute zumindest so richtige Abo-Modelle nicht gibt, zumindest im Auto-Feature, kann aber bestimmt noch kommen. Also ich finde das tatsächlich nicht so leicht zu sagen, wir gehen jetzt mal Richtung SaaS, wir machen das so und irgendeiner sagt doch, stopp, was passiert da drüben mit den Daten und wie viel Konfiguration und Verantwortung haben wir noch oder geben wir auch Verantwortung ab? Und wenn das jedem klar ist, dass er auch gewisse Verantwortung und sei es nur für die Aktualisierungszyklen der Software, die gibst du ja schon ab in großen Teilen, was auch einen absoluten Vorteil hat, aber was jedem trotzdem klar sein sollte, dass nicht, dass der Controller kommt und sagt, ach, dann brauchen wir ja von der IT jetzt nicht mehr 10, sondern noch 5 Leute, weil diese ganzen Aktualisierungen, da war immer Herr Müller-Meyer und so weiter für zuständig. So ganz weiß ist das und so ganz schwarz ja auch nicht. Es kommen andere Aufgaben. Sei es, dass die Zugriffsrechte da sind, dass der Kollege das darf, wer kümmert sich um die Lizenzen. Das ist ja kein Automatismus, der bleibt. Nur, dass die Lizenzen woanders quasi eingerichtet werden. Da hängt schon viel dran. Und sei es nur, dass du dein ERP-System, was zum Beispiel vielleicht noch nicht in der Cloud ist, auch wenn du dir das manchmal wünschst, der Zugriff dahin muss ja auch in irgendeiner Form mit irgendeinem Datengateway oder ähnliches gesichert werden. Also ich finde, so einfach ist das nicht, um zu sagen, wir machen das jetzt alles so, wir wechseln. Vielleicht gibt es ja auch gewisse Funktionalitäten nicht mehr, dafür gibt es dann halt andere. Und zu guter Letzt, Markus, du sprachst das ja zu Anfang an von der Wechselseite von OLAP zu Tabula oder was auch immer. Es ist eine ganz andere Art, Daten sich anzuschauen und zu analysieren. Und das muss auch erstmal in die Köpfe rein, dass das ein Unterschied ist. Also gerade wenn du von einem OLAP-System kommst, was wir beide ja auch noch kennengelernt haben, ja, und andere sagen, was ist denn das? Und MDX habe ich ja nie gehört. Ich habe hier nur DAX. Was schon ähnlich sein kann, aber doch anders. Also diese auch wieder Wissensvorsprung, den man schon hat, der Kunde vielleicht noch nicht, das muss ja auch alles in diesen ganzen, ich nenne es mal Bebauungsplan, hineingepackt werden. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du plötzlich zur Tür reinkommst und sagst, ja, wir haben zwar was geschätzt, aber wir haben folgende 5 Punkte noch nicht berücksichtigt. Das mag ja kein Controller und kein, nenne ich mal, Investor hören. Ich weiß nicht, habe ich da zu viel schwarz gemalt, Markus, oder kriegen wir da doch noch die positive Kurve zu Cloud?
Ich weiß es nicht, aber ich habe gemerkt, du gehst genau in die Richtung, in die ich eigentlich auch will mit dieser Folge, weil das ist ja das, was mich beschäftigt, dass wir vielleicht im ersten Moment sagen, okay, wir gehen in die Cloud. Und das ist, dieser Satz ist relativ einfach dahergesagt. Aber wie wir es ja eben schon wieder festgestellt haben, wir haben vielleicht sogar 2 Komponenten und ich bleibe bei dem ERP und dem BI-System, dass ich überlegen muss, okay, was, wenn ich nach oben in die Cloud gehe und mein ERP da abgelegt habe, muss ich weiterhin reportingfähig sein. Oder sage ich, okay, ich fange sogar mit meinem BI an. Das ist vielleicht sogar noch ein kleineres Projekt. Ich weiß es nicht. Ich möchte es noch gar nicht mal beurteilen. Aber da kann ich eben meine User als erstes mal mit dem neuen Produkt vertraut machen und eine Akzeptanz schaffen und kann die erste Abnahme machen, dass das BI-System wieder lauffähig ist. Und du hast es auch wieder angesprochen, die Schnittstellenthematik. Jetzt wandert das ERP-System Richtung Cloud. Ich muss mir auch da schon im Vorfeld Gedanken zu machen, dass die Schnittstelle sich vielleicht ändern kann, dass ich da eben doch nur noch über eine Web-API zugreifen kann. Auch da kann es sein, mein ERP-System ist auf einer alten Version. Die Web-APIs, die ich verwenden möchte, sind noch gar nicht da. Ich muss erstmal vielleicht auch on-premise mein ERP-System erstmal auf eine aktuelle Version heben, damit ich Anpassungen an dem ERP-System vornehmen kann, um später auch weiterhin in der Cloud funktionsfähig zu bleiben, ohne da eben immer wieder einen Bruch drin zu haben. Und bei allen Schritten muss ich die Personen mitnehmen. Und wo du sagst, Abo-Modelle, ja, also ich sehe es auch so, diese Abo-Modelle, die machen eine gewisse Sache einfach und gleichzeitig haben wir aber auf der anderen Seite, dass wir eben die aktuellen Kosten, finde ich, meistens häufig nicht so richtig einordnen können, beziehungsweise dadurch, dass wir in den Cloud wieder so Bausteine, so Pakete haben, dann ist eben wirklich diese Grenze relativ hart und der nächste Baustein kostet wieder mehr. Beim Auto würde ich sogar behaupten, gibt es solche Systeme ja auch und das ist dann mittlerweile beim Kartenmaterial. Hat mir auch ein Kunde erzählt, war unterwegs und ist wieder ins Auto eingestiegen und das Navigationssystem hat gesagt, sein Abo wäre abgelaufen. Da musste er halt aufs Handy Navigation wechseln. Aber das zeigt auch, der ganze Markt geht dahin und es ist glaube ich, auch richtig, weil wir zum Beispiel bei uns im ERP-System sehen, die Zyklen der Entwicklung hat rapide zugenommen. Wir können viel schneller auf entsprechende rechtliche Anforderungen und so weiter reagieren. Das hat die ganze Industrie dazu gebracht, dass wir viel, viel mehr auf update-fähige Lösungen da sind. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, auch bei uns in den BI-Projekten werden wir häufig erlebt haben, never change a running system. Wir haben das neue Release angeguckt, haben geschaut, ob die Features im ersten Moment für den Kunden einen Mehrwert brachten. Und wenn nicht, haben wir auch überlegt, ob wir dieses Update nicht mal aussitzen und auf das nächste größere Update warten, weil wenn durch so ein Update ein Fehler ins System kam, dann war man häufig derjenige, der stark mit dem Kunden kämpfen musste, dass der Hersteller, wenn es auch vielleicht mal ein kleinerer Hersteller war, endlich wieder den Bugfix lieferte, damit das System wieder lief. Und von daher ist natürlich diese schnelle Iteration, wo auch zwischendrin kürzester Zeit nochmal wieder eine Fehlerbehebung kommt und wir einfach die Qualität der Auslieferung, weil es einfach geübter ist, immer besser wird, finde ich das schon, dass es ein interessanter Ansatz in der Cloud ist, um eben mit dem Tempo mithalten zu können, den der Markt heute vorgibt. Oder hast du da andere Erkenntnisse?
Ja, absolut nein, tatsächlich. Und du merkst es schon an der Wortwahl. Wir sind uns da sehr ähnlich, was den Erfahrungsschatz angeht. Und ich erinnere mich auch an die Vergangenheit, wo es dann nämlich hieß, bevor du ein Update machst on-premise, erstmal Backup. Und das war die erste Frage, wenn das neue Release dann doch noch, ich nenne es mal Kinderkrankheiten, manchmal waren das gar keine Kinderkrankheiten, sondern wirkliche Fehler. Das Zurückdrehen geht ja wirklich nur dann, wenn die Datenbank noch nicht aktualisiert wurde, sondern am besten, sie ist geblieben, wie sie ist, wenn es ein Update war, hattest du auch das Backup noch zur Hand. Das war das A und O. Und ich kann dir garantieren, du kannst danach würfeln, ob die gerade oder ungerade Seite gefallen ist. Es war wirklich 50-50, ob der Kunde wirklich daran gedacht hat. Und ich kenne genügend, die erst durch Schmerz erfahren, dass ein Backup sicher ist, um zumindest zurückzugehen. Hast du es nicht, bleibst du da, wo du bist. Also das ist schon manchmal sehr steinig gewesen. Und es war also auch in der On-Premise-Welt nicht alles gut, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, in der Cloud, muss ich sagen, haben das wirklich zumindest den Anbieter, den wir beide so favorisieren, ziemlich gut im Griff, was so die Fehler angeht. Die sind wirklich auf ein Minimalmaß, um nicht zu sagen, die sind fast klein. Zumindest in Power BI habe ich sie fast nicht. Und wenn ich mir das andere anschaue, muss ich immer wieder sagen, dass ich, wie soll ich das sagen? Also ich habe leicht den Faden verloren. Ich gehe nochmal auf das Thema Portal, also sprich alles, was so dort Ressourcen angeht. Erklär doch erstmal dem Kunden, warum gibt es denn jetzt plötzlich sowas wie Ressourcengruppen und all sowas? Das macht schon Sinn, aber für jede Ressourcengruppe musst du natürlich auch schauen, was packe ich da an Features rein, welche Server brauchst du? Und auch da kann man den Server klein und groß skalieren. Du kannst ihn auch mal kurzfristig hochfahren. Solche Features, die hat es ja früher auf deinem Blech im Unternehmen nicht gegeben, wo du mal kurz den Turboschalter hattest. Also ich kenne das noch vom PC, da gab es einen Turboschalter. Aber wenn der aus war, war das auch wirklich nicht zu ertragen. Damit konntest du nicht arbeiten. Also insofern, die Cloud bietet absolute Vorteile. Man muss aber vorher wieder, ich komme wieder zu dem wichtigsten Punkt, Anforderungsdokument und wirklich ein Bauplan, wie soll die Reise aussehen? Und nur ein Lift und Shift ist es nicht immer zwingend. Es sei denn, du sagst natürlich, du willst alles in die Cloud bringen, weil wir wollen natürlich dort Ressourcen anders einsetzen und nicht immer nur alle hier auf das Blech schauen. Also ich kann immer nur sagen, das Thema, was die Zukunft angeht in Cloud, das ist absolut, hat Vorteile, wenn man weiß, wie man damit entsprechend umgeht. Insofern würde ich immer sagen, lasst uns den Weg beschreiten, aber überlegt euch vor, wie denn euer Plan dann in Zukunft aussehen soll. Und ich kann auch wieder nur meinen alten Arbeitgeber dort als Zitat nehmen, den gelben, den du ja auch kennst. Wenn ihr Features haben wollt, möchte ich von euch wissen, was bedeuten denn diese Features? Sei es nur, du möchtest plötzlich alles auf dem Tablet sehen. Habt ihr überhaupt die Infrastruktur? Weil sonst macht das ja wenig Sinn. Also es muss ja auch, die Kunden müssen das ja auch nutzen können. Da müssen wir hin. Und fängt nur damit an, dass früher das Thema Mobilfunk, du weißt ja auch, wie das ist, wenn du in den Keller gehst, in den Verkaufsraum und mit dem ein Vertriebsgespräch führst, aber du kannst ihm keinen Bericht zeigen, dann muss es ja auch sowas wie eine Offline-Funktionalität geben. Das wird auch heute nicht anders sein. Und ich glaube, wenn man das alles geklärt hat, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und Markus, wenn ich das so mir anschaue, wenn dir noch ein paar Sachen einfallen, gerne, ansonsten bin ich schon fast auf dem Nachhauseweg sozusagen.
Genau, auf dem Nachhauseweg sind wir und vielleicht packe ich da auch noch das ein oder andere rein, wir werden es sehen. Aber dann fange ich an mit dem ersten Punkt für den Nachhauseweg und lass dir dann den zweiten. Und zwar würde ich für mich rausnehmen, das Wichtige ist nicht nur sagen, man möchte in die Cloud, sondern tatsächlich seine Infrastruktur betrachten, die man heute hat. Und dann entscheiden, welche Komponenten sind denn eigentlich schon Cloud- oder SaaS-ready. Ich finde, mittlerweile ist das sogar noch ein treffenderes Wort, was man nehmen soll. Und dann überlegen, wie man die einzelnen Komponenten entsprechend in welcher Reihenfolge in die Cloud bringen kann. Andreas, dann mach du mal den zweiten.
Ja, ich versuche dir mal anzuschließen an deinen ersten. Es reicht nicht nur aus zu prüfen, welche ERP-Systeme und welche weiteren Systeme sind denn schon für die Cloud oder für SaaS ready, sondern auch der Rest der Infrastruktur, sei es die User, die Nutzer, kümmere dich darum, dass auch die einen vernünftigen Zugang zu dem System haben und allen klar ist, wie zukünftig der Zugriff auf das System stattfindet, wenn es dann halt nicht mehr im Hause steht. Insofern nehmt das mit auf die Reise, weil ein, wie heißt es immer so schön beim Bauen, ein Bauleitplan gilt auch hier, der wird benötigt, damit du zumindest weißt, wo die Reise hingeht und wie die zukünftig aussieht und nicht, dass die böse Überraschung kommt und du dann doch keinen Geländewagen hast, den du nehmen kannst, sondern du musst dann auf der Straße bleiben, Markus.
Genau, und dann haben wir als dritten Punkt, das ist der Weg zurück, den haben wir nämlich an zwei Stellen, nämlich einmal, wie komme ich eigentlich aus der Cloud wieder zurück auf eine On-Premise-Welt, wenn ich mir tatsächlich diese Sorge mache, sollte ich mir da schon im Vorfeld auch schon einen Plan ausdenken. Gleichzeitig hatten wir es aber auch schon in der On-Premise-Welt, dass wir gesagt haben, wenn wir hier mit Updates arbeiten und so weiter, sollten wir ein Backup haben, und viel wichtiger als nur ein Backup zu haben, ist auch ein Backup regelmäßig zu prüfen, weil was nutzt es, ein Backup zu haben, was entsprechend nicht geprüft ist. Und dann kommt noch mal der kritischste Punkt hinzu, den ich auch da im Hinterkopf hatte, war, dann hat man das Backup zurückgespielt, aber die Zeit, die dazwischen war, die war ja verloren gegangen. Das bedeutet zwar, können wir wahrscheinlich aus Vorsystemen die Daten wiederherstellen, die dazwischen angestellt wurden, aber wenn in deinem BI-System, was du zurücksicherst, Berichte erstellt wurden und so weiter und die in einem entsprechenden Repository gesichert wurden, dann waren die auch einfach weg. Und komischerweise, auch wenn man solche Sachen gemacht hat und hat geprüft, die Fehler kommen irgendwie immer Tage später und sind dann immer sehr dramatisch. Keine Ahnung, wie die dann immer durch die Prüfung durchgehen konnten, auch bei den Usern, die entsprechenden Fehler erst Tage später melden. Aber so ist das Leben. Und ich glaube, damit haben wir es ganz gut zusammengepasst. Oder möchtest du noch was ergänzen, Andreas?
Nur eine Kleinigkeit. Wir wollten jetzt nicht schwarz malen, sondern so ist die Realität. Und wenn man sich gut vorbereitet, ist der Weg dorthin ein richtiger, und da er die Zukunft darstellt, kann man da auch nicht alles mit falsch machen. Aber wie gesagt, man muss sich darüber im Klaren sein, Dinge ändern sich, und das wollen wir ja auch alle, weil es wird ja auch meistens dadurch besser, nicht immer alles, aber es wird schon. Ich würde mir also wünschen, wenn alle das beherzen und berücksichtigen, dann ist der Weg auch der richtige. Und insofern, Markus, kann ich nur sagen, lassen wir uns mal überraschen, wie die Menschen damit umgehen und wie sie das finden. Und wenn dazu noch Fragen sind, stehen wir wie immer mit Rat und Tat zur Seite. Und vielleicht machen wir noch eine neue Folge daraus.
Ja, ganz bestimmt. Bis dahin, Andreas. Ciao.
Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.